Nee, ich glaube nicht, dass da einer hockt und alles steuert. Na, so läuft das nicht, denke ich. Aber ich glaube halt schon, dass da alle irgendwie gleich ticken, gleiche Meinung, gleiche Sicht auf die Welt. Ne? Und dann schreiben die halt auch alle das Gleiche. Und wenn mal einer rausfällt und was Kritisches bringt, dann wird er gleich zerlegt. Von anderen Journalisten, von Twitter, von oben. Da hat halt keiner mehr Bock, Stress zu kriegen. Also bleibt man schön in der Spur. Deswegen sage ich gesteuert? Nee, glaube ich nicht. Aber trotzdem ist alles das Gleiche. Darauf habe ich keine Lust.
Thomas ist sauer, kann man glaube ich sagen. Die meisten JournalistInnen scheinen bei ihm, sagen wir es wie es ist, verkackt zu haben. Ich gebe zu, es ist schwer erträglich, sich das anzuhören, wenn man weiß, wie gewissen und ernsthaft und auch in vielen Teilen hervorragend viele JournalistInnen ihren Job machen. Aber die Wahrheit ist nun mal, solche Stimmen gibt es. Also, ich kann dahingehend beruhigen. Thomas ist in diesem Fall nicht echt. Ich habe den fiktiven Handwerksmeister aus Nordrhein-Westfalen mit KI zum Leben erweckt. In dieser Folge wagen wir nämlich das KI-Experiment und fragen uns, was könnten Menschen sagen, die etablierten Medien aus unterschiedlichen Gründen kritisch gegenüberstehen, beziehungsweise sich sogar von ihnen abgewendet haben? Was müsste passieren, damit ihr Vertrauen zurückkommt, dass sie sich den Angeboten wieder zuwenden? Darum soll es heute gehen in diesem KI-Podcast-Experiment. Lasst euch super gerne mit mir drauf ein. Es ist eine interessante Reise, würde ich sagen. Jetzt geht's los.
This is Media Now. Das Update für alle, die Medien machen.
Mein Name ist Luca Schöne und ich begrüße euch zu dieser Folge unseres Podcasts. Wie kam es zu dieser Folge? Vielleicht habt ihr ja, wenn ihr auch auf diesem LinkedIn unterwegs seid, das This is Media Now Jubiläumsvideo zur 150. Folge gesehen. Da bin ich durch den Wald meiner Heimat im Sauerland gelaufen und habe ein paar Fragen beantwortet. Falls ihr das nicht gesehen habt, Link findet ihr in den Shownotes natürlich. In diesem Video hat mich Beate aus der Redaktion, liebe Grüße an dieser Stelle, gefragt, wen ich denn gerne mal interviewen würde, wenn nichts unmöglich wäre. Und eine meiner Antworten war, dass ich gerne mal die Nichtnutzer von etablierten Medien oder ihre Skeptiker auch interviewen würde, nicht nur die kompletten Verweigerer. Und dann dachte ich mir, Lukas, dachte ich mir, warum machst du das denn nicht einfach? Und dann habe ich mir die Nichtnutzer oder SkeptikerInnen, genauer gesagt, drei an der Zahl mit jeweils anderen Perspektiven auf die Medien, mit ChatGPT selbst erstellt und mit 11 Labs zum Leben erweckt. Ja, mir ist bewusst, dass diese Methode durchaus Diskussionsstoff bietet. Deswegen werde ich auch am Ende dieser Folge auch genau erklären, wie ich vorgegangen bin. Eine kleine Methodenkritik machen sozusagen gehört ja immer dazu zu so einem Experiment. Aber jetzt lasst euch gerne mal drauf ein. Ich würde mich freuen.
Hi, ich bin Eileen, 25 Jahre alt, studiere und lebe in einer größeren Stadt in Thüringen.
Eileen, schön, dass du zu Gast bist bei This is Media Now. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Hey Lukas, danke dir. Voll schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich echt. Ist irgendwie auch mal spannend, so offen über Medien zu sprechen. Bin gespannt, wo es hingeht.
Ja, ich bin auch sehr gespannt. Steigen wir doch direkt mal ein. Was ist denn so dein liebstes Medienformat im Moment? Was würdest du sagen?
Puh, schwer zu sagen. Aber ich glaube, am meisten feiere ich gerade echt Podcasts. Also ich höre super viel. Morgens beim Fertigmachen, in der U-Bahn, manchmal auch abends zum Runterkommen. Ich mag es einfach, wenn Leute ehrlich erzählen, wie sie Dinge sehen, ohne dieses Gestellte wie in den Nachrichten. So Formate, wo auch mal Widersprüche drin sein dürfen, wo es persönlich wird, das catcht mich viel mehr als so durchgestylte Beiträge. Und sonst? Insta natürlich. Da kriege ich vieles mit, auch News. Aber halt eher so als Einstieg. Wenn mich was interessiert, suche ich es danach nochmal woanders nach. Aber so richtige Lieblingsformate kommt eher auf die Macherinnen an, ob es sich echt anfühlt, weißt du?
Echtheit, scheint ein großes Thema für dich zu sein. Gehen wir da doch mal ein bisschen rein. Was heißt denn echt für dich? Also was bedeutet das? Wann fühlt sich ein Format für dich echt an?
Dass jemand ehrlich ist, auch mal Unsicherheit zeigt, kein Lehrbuchgelaber, sondern echte Geschichten von echten Leuten. Sprache ist voll wichtig. Wenn es sich anhört wie aus dem Lehrbuch oder total distanziert, dann bin ich raus. Ich will nicht das Gefühl haben, jemand hält mir einen Vortrag, sondern dass da jemand mit mir spricht, auf Augenhöhe. Und Diversität. Wer spricht da überhaupt? Wer transportiert ein Thema? Weiß derjenige wirklich, wovon er da redet?
Und wissen die Leute das in den etablierten Medien? Was ist da so deine Beobachtung, wenn du darauf schaust? Gelingt denen das so, diese Echtheit, wie du das nennst, so zu kreieren?
Teils. Manche Formate sind richtig gut, aber vieles bleibt irgendwie unecht. Da kommt's mir dann vor, als wäre nicht wirklich der Mut da, neue Wege zu gehen. Vieles wirkt wie, wir müssen halt jetzt auch mal jung sein. Und das merkt man halt sofort. Und Diversität ist oft nur so ein Feigenblatt, nicht wirklich Teil vom System. Ich finde, es sollte nicht extra gedacht werden, sondern einfach dazugehören. Immer.
Woran liegt das deiner Meinung nach, dass das ja oft noch so schwerfällig läuft?
Ich glaube, das hat viel damit zu tun, wie die Läden aufgebaut sind. Viele große Medienhäuser, gerade ARD, KIT, ZDF, die klassischen Zeitungen, die sind halt echt noch ziemlich hierarchisch. Da entscheiden oft Leute, die schon ewig dabei sind, was wichtig ist und wie es erzählt wird. Und die sind halt oft mit einem ganz anderen Medienverständnis aufgewachsen. Zeitung aufschlagen, Tagesschau schauen, fertig. Die checken manchmal nicht so richtig, dass es heute viel schneller, viel lockerer und auch viel persönlicher laufen muss. Und wenn sie versuchen, jung zu wirken, merkt man's halt sofort, wenn's nicht echt ist. Dann wird aus dem News-Post schnell so ein peinlicher Boomer-Moment, weißt du?
Ja, verstehe, was du meinst, auf jeden Fall. Oft hat man ja das Gefühl, dass Diversität, du hast es angesprochen, so ein Zeitgeist-Thema ist. Und wenn sich der Zeitgeist, wie man das ja jetzt weltweit beobachten kann, allen voran in den USA natürlich, dann wieder dreht, dann wird das Thema gefühlt auch in den Medien wieder unwichtiger. Wie blickst du auf diese These?
Boah, ja, das fuckt mich richtig ab. Weil genau so fühlt es sich halt oft an. Diversität als Trend. So nach dem Motto, gerade ist es halt angesagt, also machen wir jetzt auch mal ein paar Beiträge über Migranten und über queere Leute. Aber es wirkt halt oft wie eine Pflichtübung. Nicht, weil sie wirklich verstehen, warum das wichtig ist. Und wenn dann der Wind wieder dreht und andere Themen besser laufen, dann habe ich voll die Sorge, dass viele einfach sagen, joa, das Thema hatten wir ja jetzt, weiter geht's. Und genau das zeigt halt, dass es nie richtig im System angekommen ist, dass Diversität immer noch extra gedacht wird, wie so ein Aufsatzthema, jetzt schreiben wir mal was über Vielfalt. Anstatt zu checken, das ist die Realität, das ist Alltag. Das ist nicht nice to have, das ist normal. Und wenn Medien das nicht richtig verstehen, dann verlieren sie halt auch genau die Leute, die sie eigentlich erreichen wollen. Mich eingeschlossen.
Und was sagst du dann zu dem Argument, was ja auch immer mal wieder kommt, wenn wir über diese Themen sprechen, dass Medien manche Themen überrepräsentieren würden, obwohl die Mehrheit des Publikums gar nicht davon betroffen ist?
Also ich verstehe schon, woher das Argument kommt. Aber ehrlich, nur weil ein Thema nicht jeden betrifft, heißt das doch nicht, dass es nicht wichtig ist. Ich habe auch keine Aktien, verstehe aber schon, warum über die Börse geredet wird. Wenn wir nur noch über das reden, was die Mehrheit direkt betrifft, dann hörst du halt am Ende auch nichts mehr von Minderheiten, von Leuten, die sowieso schon wenig Sichtbarkeit haben. Ich finde, Medien haben da schon eine Verantwortung. Nicht nur das erzählen, was die Masse am meisten interessiert, sondern auch das, was wichtig ist, damit wir überhaupt verstehen, wie vielfältig unsere Gesellschaft ist. Und mal ehrlich, wer sagt denn, dass Themen wie Rassismus, Queerfeindlichkeit oder Armut nur Minderheiten betreffen? Das geht uns doch alle was an, weil es zeigt, wie wir miteinander umgehen. Ob wir echt eine offene Gesellschaft sind oder nur so tun. Also ja, manchmal fühle ich auch, dass bestimmte Themen sehr gepusht werden. Aber ich finde, lieber mal ein Thema zu viel auf dem Schirm haben, als wieder in diese Welt zurückrutschen, wo alles, was nicht die Norm ist, unsichtbar gemacht wird.
Das hören ja viele JournalistInnen zu bei unserem Podcast. Was würdest du denen so direkt mitgeben? Was ist das, was du denen jetzt gerne nochmal zum Ende unseres Gesprächs direkt sagen willst?
Zeigt echte Leben, echte Geschichten und stellt Diversität nicht wie ein Extra ins Regal, sondern macht's zum Alltag. Nur so kriegt ihr die Leute wirklich zurück.
Das war kurz und bündig. Liebe Eileen, vielen Dank für das wirklich spannende Gespräch.
Gern, Lukas. War echt schön, mal so offen reden zu können. Ich wünsche dir und allen, die zuhören, dass sich was bewegt, weil es echt wichtig ist gerade. Mach's gut und bleib dran.
Tach, ich bin Thomas, 61, Handwerksmeister aus einer Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen.
Ja, Tach Thomas. Danke, dass du da bist und dir Zeit nimmst für uns heute hier bei This is Media Now, unserem kleinen Podcast.
Tach Lukas, aber sag gleich, ich bin nett hier, um alles schön zu reden. Ich sag, wie es ist.
Ja, genau deswegen haben wir dich ja eingeladen, ehrlicherweise. Sag mal, direkt zu Beginn, wie ist dein Verhältnis zu den klassischen Medien, also sowas wie ARD, ZDF, große Zeitungen?
Ganz ehrlich, ich habe mit denen abgeschlossen. Früher habe ich Tagesschau geschaut, Zeitung gelesen. Das war halt normal. Aber irgendwann habe ich gemerkt, da kommt nichts mehr, was mit meinem Leben zu tun hat. Die erzählen ihre Geschichten aus ihrer Welt, mit ihrer Sprache. Aber mich, meinen Alltag, meinen Betrieb, meine Sorgen, kommt da nicht vor. Und wenn doch, dann verzerrt oder von oben herab. Also, ich lese das nicht mehr. Hör das nur noch am Rande.
Was war denn der Moment, wo du ausgestiegen bist? Also gab es so einen Moment, wo du gesagt hast, ich bin da irgendwie raus?
Das war nicht ein Moment. Das war eher schleichend. Immer mehr ein Gefühl von, die erzählen mir einfach irgendwas. Wer weiß, ob das stimmt. Corona war so ein Knackpunkt. Das war alles das Gleiche. Kein Hinterfragen, kein Nachhaken. Nur noch Durchreichen von dem, was Politiker gesagt haben. Und wenn dann Leute wie ich Fragen gestellt haben, hieß es gleich, Aluhut, rechts, doof. Da hab ich gesagt, wisst ihr was? Dann ohne mich.
Und woher holst du dir deine Informationen dann?
Von Leuten, denen ich vertraue. Kollegen, Unternehmer, Leute aus dem Handwerk. Und ja, ich schaue auch auf Seiten, die net ARD oder Spiegel heißen. Andere Plattformen, YouTube, da werden wenigstens mal andere Dinge erzählt. Ich weiß schon, da ist auch nicht alles Gold. Aber ich habe gelernt, selber zu vergleichen, selber denken ist wichtig. Besser als blind alles schlucken, was einem in der Tagesschau vorgesetzt wird.
Und was ist das, was du glaubst? Also glaubst du, dass die Medien in Deutschland sich dann irgendwie absprechen, dass irgendwie alles gleich ist oder sogar gesteuert werden? Wie blickst du darauf? Also warum hast du dieses Gefühl?
Nee, ich glaube nicht, dass da einer hockt und alles steuert. Na, so läuft das nicht, denke ich. Aber ich glaube halt schon, dass da alle irgendwie gleich ticken, gleiche Meinung, gleiche Sicht auf die Welt. Ne? Und dann schreiben die halt auch alle das Gleiche. Und wenn mal einer rausfällt und was Kritisches bringt, dann wird er gleich zerlegt. Von anderen Journalisten, von Twitter, von oben. Da hat halt keiner mehr Bock, Stress zu kriegen. Also bleibt man schön in der Spur. Deswegen sage ich gesteuert? Nee, glaube ich nicht. Aber trotzdem ist alles das Gleiche. Darauf habe ich keine Lust.
Also ich, auf jeden Fall eine gewisse Wut, die man bei dir bei dem Thema spürt. Du hast vorhin gesagt, du wirst gleich in eine Ecke gestellt, wenn du irgendwie Fragen stellst, die du so als unbequeme Fragen bezeichnest. Wer stellt dich denn in so eine Ecke? Also hast du auch persönlich das Gefühl, dass du in eine bestimmte Ecke gestellt wirst, wenn du diese Dinge, wie du dir auch jetzt hier äußerst, so sagst?
Direkt ins Gesicht gesagt hat's mir keiner. Aber du merkst's halt, ja, in den Medien, in so Gesprächsrunden im Fernsehen, da wird gleich so ein Ton angeschlagen. Wenn du kritisch bist, gehörst du zu denen. Ja, ich habe einfach nur gesagt, ich finde das komisch, dass bei Corona alles gleich klingt. Oder hier, warum wird bei Migration immer nur die eine Seite erzählt? Und zack, da bist du für viele schon untragbar oder so. Auch im Bekanntenkreis hieß dann mal, ach, du liest bestimmt diese Seiten da. Nur weil ich nicht alles blind glaube. Da denkst du dir irgendwann, okay, ich darf nur noch mitreden, wenn ich die offizielle Linie nachplappere. Das ist doch scheiße. Ich will einfach nur, dass man kritisch sein darf, ohne gleich in eine Schublade zu fliegen.
Eine Schublade fliegen, das will sicherlich keiner von uns sofort. Man hört ja ganz viel raus, du sagst, es werden unbequeme Meinungen nicht zugelassen, es wird bei bestimmten Themen nur die eine Seite erzählt und die andere ja so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Aber da frage ich dich jetzt auch mal ein bisschen kritisch, muss denn wirklich jede Meinung gehört werden? Also manchmal entsteht ja auch ein Bild über ein Thema, weil man nach Abwägung der Fakten, die man zusammengetragen hat, was JournalistInnen ja tun, dass man da halt zu der bestimmten Bewertung kommt und man jetzt nicht jede Meinung hören muss, wenn sie faktisch halt einfach nicht haltbar ist und auf keinerlei Grundlage steht. Wie stehst du denn zu dem Einwand?
Jo, das verstehe ich schon. Wenn was falsch ist, dann ist es falsch. Wenn Leute sagen, die Erde ist flach oder Impfen macht dich magnetisch, so ein Schmarrn gehört nicht in die Nachrichten. Aber weißt, Lukas, darum geht's mir gar nicht. Es geht nicht drum, dass jede Meinung gleich behandelt werden muss. Es geht drum, dass ihr aufhört, alles sofort als gefährlich abzustempeln, nur weil es nicht in euer Weltbild passt. Ich rede von Leuten, die berechtigte Fragen stellen, die sagen, Moment mal, stimmt das so? Oder warum wird das und das nicht diskutiert? Und die werden dann sofort in die Ecke gestellt. Querdenker, Rechts, Verschwörung. Und genau da verliere ich das Vertrauen. Weil wenn ihr wirklich recherchiert habt, dann erklärt es. Aber nicht gleich mit der Moral kommen oder so. Ja? Fakten ja. Aber bitte nicht so, dass ihr schon vorher wisst, wer Recht hat. Denn dann ist es kein Journalismus mehr. Dann ist es Meinung mit Presseausweis.
Hm. Du hast ja gerade auch das Thema Migration, was natürlich ein sehr kontroverses Thema oft in der Öffentlichkeit ist, auch schon angesprochen, gesagt, dass nur eine Seite beleuchtet wird. Aber die Beobachtung, die ich habe und ich glaube auch viele andere und wenn man da auch mal ein bisschen professionell draufschaut, ist ja, dass sehr viel über Migration berichtet wird, auch über die negativen Seiten. Das haben wir in den letzten Wochen vor allem, glaube ich, stark gesehen, im Wahlkampf zum Beispiel. Warum empfindest du das anders?
Jo, ist schon klar. Die Medien berichten natürlich über Probleme, Kriminalität, Wohnungsnot und so weiter. Aber immer aus so einer Beobachterperspektive. Da heißt's dann, die Situation ist angespannt, es gibt Herausforderungen, so ein Blabla halt. Aber das klingt halt alles so vorsichtig. Bloß keinen Ärger einhandeln. Ne? Ich habe das Gefühl, wenn einer aus dem Volk was Kritisches sagt, so wie ich, dann wird das gleich relativiert. Dann kommt sofort, ja, aber man darf nicht verallgemeinern. Oder man sucht 10 Gegenbeispiele und das nervt, weil ich denk mir, wenn was nicht gut läuft, dann sagt das halt auch so. Nicht alles mit Samthandschuhen anfassen, nur weil's ein sensibles Thema ist. Und weißt du was? Ich habe oft den Eindruck, dass Medien mehr Angst haben, wie sie wirken, als davor, was wirklich los ist. Deswegen wirkt's auf mich so, als ob sie immer zuerst aufs Image achten und erst dann auf die Wahrheit. Also, ja, sie berichten über Negatives, stimmt, muss ich zugeben, aber nicht so, wie viele Leute es erleben. Und genau deshalb fühlt sich's für mich nicht ehrlich an.
Okay, Thomas, darauf blicken, was schiefläuft, sollen die Medien, was sie in meiner Beobachtung durchaus tun und wir uns da wahrscheinlich nicht mehr ganz einig werden heute bei vielen Themen. Trotzdem danke dir, dass du dabei warst und uns deine Sicht auf die Medien und was deiner Meinung nach nicht gut läuft mit uns geteilt hast und dass du dabei warst.
Servus. Ich bin Sabine, 41 Jahre alt, arbeite im Büro, habe 2 Kinder und lebe in einer bayerischen Kleinstadt.
Hallo Sabine, schön, dass du zu Gast bist bei This is Media Now heute. Ich freue mich.
Hey Lukas, danke dir. Ich freue mich, hier zu sein. Bin gespannt, was du so für Fragen mitgebracht hast. Mal schauen, wo die Reise hingeht.
Ja, apropos Reise, nimm uns doch mal mit auf deine Nachrichtenreise an so einem normalen Tag. Welche Medien nutzt du, um dich zu informieren?
Ehrlich gesagt startet das bei mir ziemlich unbewusst. Ich wach auf, check erstmal WhatsApp, Insta, da ploppen ja schon die ersten News auf, so über Memes oder Stories, weißt du? Im Büro kriege ich viel mit über die Leute. Wenn irgendwas Krasses passiert, redet da sowieso jeder drüber. Manchmal schickt auch jemand einen Link in unsere Gruppen, dann klicke ich drauf, manchmal auch nicht, je nachdem, wie viel Grad los ist. Abends ist eher so TikTok-Zeit. Da rutscht mir dann auch wieder News-Kram rein, aber halt vermischt mit allem anderen. Ich Rezepte, Katzenvideos, irgendwelche Trends. Und wenn mich was richtig interessiert, google ich halt nochmal kurz oder schaue, was dazu in der Tagesschau steht. Aber dass ich mich jetzt so richtig bewusst hinsetze und Nachrichten konsumiere, das passiert echt selten, ehrlich gesagt. Manchmal denke ich mir auch, boah, eigentlich müsstest du dich mehr informieren. Aber ja, dann kommt halt doch wieder irgendwas dazwischen.
Ja, der Alltag, ne? So ist es manchmal. Du hast gesagt, wenn es dann Themen gibt, für die du dich so richtig interessierst, dann schaust du schon mal noch näher nach. Nach was suchst du denn dann gezielt? Was sind denn das für Themen?
Puh, gute Frage. Also so richtig gezielt suche ich gar nicht so oft. Aber wenn, dann sind es meistens Themen, die mich irgendwie persönlich betreffen oder wo ich das Gefühl habe, das könnte wichtig werden für meinen Alltag. Zum Beispiel alles rund um Gesundheit, neue Medikamente, Krankenkassenkram, sowas. Oder wenn es ums Arbeiten geht, Homeoffice-Regelungen oder neue Gesetze, die irgendwas verändern. Und klar, wenn irgendwas Großes politisch passiert, wo man denkt, okay, das betrifft jetzt echt jeden, wie damals Corona oder jetzt die ganze Sache mit den Energiepreisen, da lese ich mich dann schon ein bisschen rein.
Und wenn du dann dich reinliest, wo tust du das? Also wo suchst du dann gezielt nach solchen Themen?
Meistens halt einfach bei Google. Normal, oder? Ich gebe dann irgendwas ein, so neues Gesetz Homeoffice oder was zahlt die Krankenkasse bei dem und dem. Jo, und klick mich durch die ersten paar Seiten. Facebook nutze ich dafür eher weniger. Also klar, da sehe ich, wenn jemand was teilt, aber wenn ich es wirklich wissen will, dann lieber selber googeln oder halt auf eine seriöse Seite gehen. Tagesschau oder beim BR, weil da habe ich irgendwie ein besseres Gefühl, dass das stimmt.
Das wird sicherlich viele ZuhörerInnen bei uns, gerade aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich, freuen, dass du sowas sagst. Warum hast du denn bei Tagesschau oder BR das Gefühl, dass es eher stimmt, was da steht?
Schwer zu sagen, das ist irgendwie so ein Bauchgefühl, weißt du? Ich bin halt mit der Tagesschau und dem BR aufgewachsen. Das lief bei uns daheim immer abends, das war einfach normal. Und da denke ich mir halt, die machen das schon ewig, die werden schon wissen, was sie tun. Deswegen vertraue da einfach mehr drauf irgendwie.
Was müsste sich denn ändern oder was müssten Tagesschau, BR oder auch andere etablierte Medien, nennen wir sie mal, tun und was müssten sie ändern, damit du solche Angebote regelmäßiger oder auch bewusster nutzt? Hast du da irgendwie eine Idee, was da zu tun wäre?
Ach, keine Ahnung, Lukas. Der Alltag ist einfach stressig, weißt du? Arbeit, Kinder, alles daheim. Da bleibt oft keine Energie mehr, noch bewusst Nachrichten zu suchen. Man nimmt halt mit, was unterwegs aufploppt. Und dann will ich abends nicht nochmal alles durchkauen. Ich will nicht schon wieder was Schlimmes hören. Da mache ich lieber aus. Das ist vielleicht nicht vorbildlich, aber so ist's halt.
Das verstehe ich gut, gerade die vielen negativen Nachrichten. Da bist du ja auch bei Weitem nicht alleine, dass das so ein Gefühl erzeugt. Das muss ich jetzt neben meinem stressigen Alltag nicht auch noch haben. Lass mich anders fragen, wenn du es dir wünschen könntest, wie sähe denn so ein perfektes Medienangebot für dich aus, was du gerne nutzen würdest, wo du sagst, damit könnte ich wirklich was anfangen?
Kurz, verständlich und am besten da, wo ich sowieso bin. Facebook, Insta, Alltagsthemen, echte Infos, keine Aufregung um alles. Und ruhig auch mal was Positives zwischendurch. Ja, vor allem mal was Positives, nicht dieses Daueralarmding. Einfach Dinge, die mir wirklich helfen.
Liebe Sabine, das ist doch eine ganz gute Anregung zum Schluss, würde ich sagen. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit und das Gespräch heute.
Gern, Lukas. Hat echt gut getan, da mal laut drüber nachzudenken. Danke, dass du mir zugehört hast. Mach's gut, ja? Und viel Erfolg noch mit deinem Podcast.
Ja, das war der wilde Ritt durch dieses KI-Experiment. Und jetzt noch, ich bin's übrigens wirklich, ich war's auch die ganze Zeit wirklich, der die Fragen gestellt hat. Jetzt noch zur kleinen Methodenkritik. Das gehört nämlich dazu, finde ich, wenn man so ein Experiment macht. Ja, was habe ich denn genau angestellt für diese Folge? Ich habe angefangen mit Deep Research bei ChatGPT und habe nach Gründen gesucht, warum Menschen sich von etablierten Medien abwenden. Und da bekommt man dann ja ein sehr ausführliches Dossier ausgestellt von ChatGPT mit Daten, Umfragen, mit exemplarischen Aussagen von Menschen. Und daraus wiederum, aus diesem Dossier, habe ich mir drei Personas ausgeben lassen, eben Eileen, Sabine und Thomas, die für jeweils, ihr habt es gemerkt, eine andere Art von kritischer Haltung gegenüber Medien stehen. Und dann habe ich bei ChatGPT ein Interview mit den dreien geführt, also die Fragen waren von mir, von mir, dem echten Lukas. Hallo, ich bin's. Und mit den synthetischen Stimmen von 11 Labs habe ich das Ganze dann hörbar gemacht. Ja, die naheliegendste Kritik, würde ich sagen, ist natürlich, verdammt, such dir doch einfach echte Menschen und red mit denen drüber. Stimmt, das wäre natürlich sehr viel besser, da stimme ich durchaus zu. Aber, jetzt kommt das große Aber, oh Gott, es ist gerade mit unseren doch eher eingeschränkten Ressourcen hier gar nicht so leicht, Leute aufzutreiben, die über solche Themen öffentlich reden wollen. Klar, man könnte zum Beispiel Bekannte fragen oder so, aber da läuft man natürlich schnell in einen Bias auf beiden Seiten des Mikros rein. Obwohl dieser Bias natürlich trotzdem in der Folge drin ist. Und zwar neben dem der KI, Sprachmodelle haben ja immer einen Bias, ist das auch mein eigener, denn ich habe mir die Figuren natürlich auch ein bisschen nach meinen Vorstellungen dann fertig gebaut sozusagen. Ich habe an ein paar Formulierungen geschliffen, die ich authentischer, quote-quote, fand, weil ChatGPT innerhalb dieses Gesprächs, was man da führt, dann allzu oft doch wieder aus der Rolle rausfällt und ja Antworten gibt, die vielleicht nicht von einer Eileen oder von einem Thomas stammen könnten. Und dann habe ich die Stimmen der drei halt auch ausgesucht bei 11 Labs. Das natürlich prägt das Bild, was jemand abgibt, auch schon sehr. Und das ist natürlich auch ein Bias, den ich dann erzeugt habe mit dieser Methode. Ein weiterer Kritikpunkt. Die drei sind natürlich ja schon typische Klischees, würde ich sagen. Und es fehlen die Widersprüche, die viele Menschen wahrscheinlich in sich tragen, wenn sie auf Medien schauen. Deswegen ist mir auch nochmal wichtig zu betonen, Thomas ist nicht jeder Handwerksmeister aus NRW, Sabine nicht jede Büroangestellte aus Bayern und Eileen auch nicht jede Studentin aus Thüringen. Was sie sind, sind fiktive Konstrukte, die für ein bestimmtes Bild, für ein bestimmtes Weltbild, für einen bestimmten Blick auf die Medien stehen. Exemplarisch und fiktiv, wie gesagt. Nichtsdestotrotz, oder vielleicht auch gerade deshalb, wollte ich dieses Experiment machen. Auf zwei Ebenen, um zu zeigen, was möglich ist mit KI, welche Ansätze es gibt, neue Perspektiven einzuholen, Formate, Feedback neu zu denken, aber eben auch, wo die Grenzen von sowas liegen. Und zum anderen finde ich, bei allen Schwächen, die diese Methode hat, regt doch auch vieles, was diese drei fiktiven Charaktere sagen, zum Nachdenken an. Auch wenn vieles einem vielleicht bekannt vorkommt oder man denkt, ja, das hat man doch schon gehört oder so, aber das so gebündelt zu hören und vor allem auf so faktenbasiert gebündelt zu hören, das ist so ein bisschen der Clou bei dieser Geschichte, wenn man es dann halt recherchieren lässt in dem Fall mit Deep Research und das auf Zahlen und Fakten, auf Umfragen stützt. Das Ganze kann vielleicht helfen, ein bisschen besser zu verstehen, warum Leute Medien gegenüber skeptisch sind und einen Auftakt bilden zu einer Reise sozusagen, um da ein bisschen tiefer einzusteigen in diese Motivation oder Nichtmotivation von Menschen, Medien zu konsumieren und warum sie sich gefühlt entfernen, immer weiter entfernen von dem, was wir hier so tun. Eine Quintessenz bei allen dreien, und das fand ich durchaus interessant, kommt näher ran an unseren Alltag. Und zwar ohne One-Size-Fits-All-Denken, sondern wirklich angepasst auf das, was den Menschen im Leben wichtig ist und was für sie von Bedeutung ist. Und das zog sich durch alle drei, die einen sehr unterschiedlichen Stand im Leben haben, einen sehr unterschiedlichen Blick auf Medien haben, doch irgendwie durch. Und das fand ich ganz interessant zu beobachten. Ja. So viel zur kleinen Kritik an der Methode. Ich bin wirklich gespannt, was ihr zu dem Experiment sagt. Ich wollte es einfach mal machen, hab's jetzt gemacht, bin froh, dass ich es gemacht habe und bin gespannt, wie gesagt, was ihr so dazu denkt. Das war's von mir. Macht's gut, bleibt stabil und bis zum nächsten Mal dann auch wieder mit echten Menschen auf beiden Seiten des Mikros.
This is Media Now, das Update für alle, die Medien machen.